What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Willkommen zum ersten Spin-off von What's Next Agencies in Kooperation mit Campaign, nämlich mit What's Next Creatives. Wollen wir künftig regelmäßig in die Welt der Kreativen eintauchen. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Zukunft des Werbefilms. An meiner Seite habe ich die Chefredakteurin von Campaign Germany, Bärbel Unkrich, als Co-Host. Das ist das erste Mal mit einem Co-Host, darauf freue ich mich besonders. Das ist nicht mehr so einsam hier vor dem Mikro. Und mit einem Gast, der wie kaum ein anderer den Werbefilm geprägt hat, nämlich Sebastian Strasser. Mit über 250 internationalen Awards, darunter 20 Cannes Lions, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unter anderem für den Spot Bertha Benz gehört er zu den meistprämierten Regisseuren weltweit. Der Gun Report listete ihn mehrfach als einen der einflussreichsten Werbefilmregisseure und sein Spot Kids on Steps für Volkswagen wurde zu den 20 besten Werbespots des 21. Jahrhunderts gewählt. Sebastian ist aber nicht nur ein Meister der großen Inszenierung, sondern auch ein kreativer Vordenker. 2015 war er Mitgründer der Produktionsfirma Anorak, 2023 folgte das KI-Studio Lipstick, mit dem er kürzlich für Vodafone einen KI-generierten Werbespot realisierte. KI-generiert haben wir ja schon einige gesehen, aber dem erstmals ausschließlich KI-generierte DarstellerInnen die Hauptrolle spielten. Das ist wirklich besonders, darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Mit Sebastian sprechen wir heute also über die Zukunft des Werbefilms. Was bleibt, was verändert sich, was langweilt ihn, was wünscht er sich, wie viel Mensch braucht die Werbung noch und so weiter und so fort. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Sebastian, Bärbel und ich freuen uns riesig, dass du so spontan Lust hattest, mit uns diesen Start des Spin-offs zu machen und über das großartige Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch da zu sein.
Ich sage auch mal Hallo in die Runde. Und freue mich, Kim, dass wir das jetzt zusammen machen. Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Monaten ganz viel mit Top-Kreativen zu sprechen, dass sie ein bisschen mehr Gehör da draußen finden. Und wir freuen uns, Sebastian, dass du in der ersten Folge mit dabei bist. Wollen wir direkt loslegen?
Ja, gerne. Sind wir
alle soweit? Sehr gut. Sebastian, du hast mit den größten Marken und Agenturen der Welt zusammengearbeitet. Was war denn für dich so die inspirierendste Zusammenarbeit und warum?
Ich glaube, ich möchte es jetzt gar nicht auf eine bestimmte Agentur oder ein bestimmtes Werbefilm reduzieren, aber insgesamt ist es dann am schönsten, wenn so ein Teamwork entsteht, wo du dich als Regisseur Teil einer Gruppe fühlst, die wirklich zusammenkämpft. Das ist der Unterschied zwischen einem Fußballspieler, der dann Pokal als Team gewinnt, oder dem Tennisspieler. Und so sehr Regisseure eigentlich immer so egozentrisch wahrgenommen werden. Und ich bin natürlich auch jemand, der ein großes Ego hat, sonst schafft man es fast schon im altmodischen Sinne nicht zu performen, habe ich dann im Laufe der Zeit immer mehr gemerkt, wie gut es mir tut, Vertrauen zu gewinnen und mit Agenturen öfter zusammenzuarbeiten und dadurch, wenn man sich besser kennenlernt und dann entsteht etwas, so eine Magie gemeinsam und das ist wirklich, wirklich befriedigend. Und es ist auch nur dann möglich, als Regisseur besonders gute Werbespots zu machen, wenn man mit einer tollen Agentur, mit einem Kunden, der ein Verständnis hat für das, was passiert, zusammenarbeitet. Das sind alle die besten Spots, die ich gemacht habe, waren immer tolle Zusammenarbeiten. Auch anders als das Business normalerweise ist. Das ist so eher so ein Problem, was ich im Business immer gesehen habe, vor allem bei uns in Deutschland, dass wir uns vielen nicht selbst zugetraut haben und auch die Industrie sehr disparat war. Und wir haben dann auch immer früher rübergeschielt nach England. Ich komme aus der Generation, wo wir dann die Guinness-Spots und die Stella Artois-Spots und die Levi-Spots gesehen haben. Und das war beim Markt, bei dem ich dann relativ schnell auch dann vertreten war, wo die Zusammenarbeit, dieses Teamwork aus Agentur, Produktion, Post, Kunde sehr viel besser war und auch mit sehr viel mehr Vertrauen untereinander stattgefunden hat. Und das würde ich zusammenfassend sagen, ist das Schönste, was einem Regisseur passieren kann, mit einem Team von Freaks zusammen was Besonderes zu erschaffen.
Du hast ja eben dieses Team oder den Teamgedanken angesprochen, Sebastian. Ganz viele Regisseure zieht's ja auch vom Werbefilm zum Spielfilm. Du selbst hast ja auch schon ein paar Ausflüge in das fiktionale Genre unternommen, bist aber immer wieder zurück zur Werbung zurückgekehrt. Ist denn Werbung das spannendere Experimentierfeld? Kann man das sagen? Wie würdest du die beiden vergleichen?
Also würde ich jetzt aus meiner Sicht so nicht sagen. Ich bin nach wie vor sehr ambitioniert. Ich habe noch eine Serie, die ich mit Warner Brothers entwickle. Ich habe einen Spielfilm, den ich jetzt gerade hoffentlich nächstes Jahr eigentlich drehe. Der Grund, warum ich das nicht so viel gemacht habe, ist eher, weil ich darin gescheitert bin. Und das hat wiederum andere Gründe. Sage ich jetzt nicht, Entschuldigung, es liegt nicht an meinem Talent, sondern es ist nochmal ein ganz, ich habe auch 6 bis 7 Jahre lang in L.A. gelebt und habe da meine Spielfilme versucht zu finanzieren. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Geschäft. Und da kann man es auch wiederum vergleichen. Das Schöne an der Werbung ist das Schnelle. Die Tatsache, dass halt über die Kunden die Konzepte schon finanziert sind und dass man sich relativ schnell einfach nur auf die Story, auch wenn sie kleiner ist, auf das, was nötig ist dafür, vom Craft, von der Kreativität, von der Umsetzung konzentrieren kann. Das lieben sogar viele meiner Mitarbeiter. Ich habe ja so eine Gruppe von gleichgesinnten Ocean's 11-Wahnsinnigen, die auch sich mit mir weiterentwickelt haben. Und das sind bis heute meine Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt ein paar Beispiele nehme, die sind, sage ich jetzt mal, in Hollywood geschafft haben, wenn man nur als Hollywood, ist ja nicht das Maß aller Dinge, aber es ist nur ein Beispiel für etwas, wo wir alle hinschielen. Und nehme ich jetzt mal Kameraleute wie Heute Wann Heute Mal, mit dem ich mein Leben lang schon gearbeitet habe. Der hat jetzt mittlerweile einen Oscar für Oppenheimer gewonnen. Oder Linus Sandgren hat den letzten James Bond gedreht und. Und wenn ich jetzt mit denen heute noch am Set stehe und sie kommen gerade von den ganzen Drehs, Greg Fraser kommt gerade von Dune und dreht mit mir einen Spot, dann lieben die auch das an der Werbung immer noch und drehen das immer noch sehr, weil das Spielfeld, Experimentierfeld, die Kreativität und eben nicht diese lange, lange gärende Bolognese, bis man es schafft, das umzusetzen, etwas sehr, sehr Schönes an der Werbung ist. Mhm. Gleichzeitig finde ich im Film natürlich als Geschichtenerzähler, mich interessieren Emotionen und Geschichten am meisten, finde ich das dafür sehr spannend und würde das auch sehr, sehr gerne machen. Ein anderes, auch sehr, sehr spannendes Experimentierfeld und natürlich auch breiter in der Ebene, wie man kommunizieren kann. Wenn man jetzt ins Detail geht, warum das bis jetzt bei mir nicht geklappt hat, aber das jetzt nicht Teil unseres Podcasts ist, weil die Industrie wiederum entweder kleine Independent-Firmen erlaubt oder halt eben sehr große Entertainment-Produktionen. Und ich habe sozusagen den Fehler gemacht, den habe ich jetzt geändert in den letzten 3-4 Jahren, dass ich, weil ich von so einem hohen Ross der Werbung gekommen bin und immer nur die großen Sachen gemacht habe, versucht habe, großes Arthouse zu finanzieren. Und das hat nicht mal in Hollywood geklappt. Und ich bin schon jemand, der in Meetings reingeht und ich habe die größten Meetings bekommen. Und was mir angeboten wurde als Spielfilmregisseur, ich bin ja bei UTA, einer der besten Agenturen als Spielfilmregisseur, waren große Entertainment-Budget-Filme, die wollte ich nie machen. Ich bin sehr, sehr, auch in Hollywood immer noch sehr viel Europäer. Ich bin ein Schauspielkind, meine Eltern waren Schauspieler, meine Großeltern waren Schauspieler. Da kommen noch sehr viele negative Sachen bei raus, aber da kommt auch eine Prägung bei raus, dass ich eine bestimmte Art von europäischen Filmen liebe und eben auch mich nicht sehe als ein Filmregisseur, der für 60, 70, ab 80 Millionen Dollar Filme angeboten. Und ich meine das jetzt nicht nur so, sondern wirklich angeboten. In Hollywood weißt du, wenn es dir angeboten ist, wenn du ablehnst und sie bieten dir noch mehr Geld, dann weißt du, sie wissen, die wollen dich wirklich haben. Und das habe ich wirklich ganz konsequent abgelehnt, weil ich eigentlich nicht Entertainment machen will und meine Filme finanzieren will. Und jetzt habe ich jetzt auch sehr kleine, nicht nur große Filme, die ich finanziert bekomme und dann werde ich da auch spielen können.
Sebastian, du hast ja jetzt schon ein bisschen was zu deinem Stil verraten. Gibt es denn auch eine Maxime, die dich in deiner Arbeit als Regisseur leitet?
Maxime ist natürlich jetzt sehr dogmatisch, aber ich kann das Wort ein bisschen übernehmen und sagen, also du meinst, was mich antreibt oder was mich interessiert wahrscheinlich, ne?
Ja.
Definitiv Lust auf Geschichten und Emotionen. Also es gab mal ein Zitat von Cassavetes, ein Regisseur, den ich sehr bewundere und schon immer geliebt habe. Der sagte so ähnlich, ich kann es nicht wortmäßig wiedergeben, all I'm interested is love and the lack of it. Where it is and where it stops being and hurts. Und im Kern ist es das, was mich am meisten interessiert, sind Emotionen und Gefühle. Natürlich dadurch auch die Geschichten, die zu diesen Emotionen und Ausdrücken führen. Das, glaube ich, sieht man auch so ein bisschen in den Kampagnen, die ich mache, dass ich, glaube ich, am besten bin. Ich habe mittlerweile natürlich ein sehr weites Craft, comes with age, und ich mache Special-Effect-Filme, ich mache kleine Filme, ich mache große Filme als Regisseur, aber sogar, glaube ich, wenn man einen Audi Zombies sich anguckt und so weiter, wo es eigentlich nur um so ein Hollywood-großes, episches Kung-Fu geht, sind dann die Close-Ups der Darsteller, die rennen, immer noch das, was mich am meisten interessiert. Ich habe sogar für 6 Millionen mal einen Trailer für Star Wars gedreht, für Star Wars Rogue. Da haben wir sogar den Grand Prix gewonnen in Cannes für VR. Ne? Und da haben wir eine Kampagne gemacht, das hat Nissan, also Star Wars als Trailer für Rogue genutzt. Und wir haben daraus eine Kampagne in VR gemacht für Nissan. Und sogar da stand ich auf dem Feld und wir haben 10 Bomben gebraucht, die explodieren sollen, und Soldaten und Star Troopers und alles, was man sich eigentlich so als kleines Kind wünscht, um damit zu spiegeln und rumzupapettieren. Sorry für den Anglismus. Und da habe ich erst was gefühlt, als ich die Close-ups von Soldaten gedreht habe und mit denen als Regisseur und Schauspieler gearbeitet, weil ich eben vom Theater komme, weil ich als Kind schon nur Fellini, Buñuel, Godard, Truffaut durch meine Eltern rein serviert bekommen habe und weil ich halt eben das am spannendsten finde. Und ansonsten, ich weiß nicht, Neugier treibt mich, glaube ich, bis heute an. Vielleicht auch eine Kombination aus Größenwahn und Naivität, das ist immer ganz gut bei einem Regisseur, und vielleicht auch eine große Portion Unsicherheit, die dann dazu führt, dass man so ein Freak und ein Maniac wird und sich immer fast schon OCD-mäßig mit jedem Detail, also wenn ich habe jetzt vorletzte Woche hat mir jemand den Bertha Benz-Spot nochmal gezeigt, den hatte ich jahrelang mir selbst nicht angeschaut. Und ich glaube, da sieht man, dass da nicht nur die Hauptdarstellerin oder das Kind, sondern wenn du dir jeden Extra im Hintergrund anschaust, jedes Detail einigermaßen stimmig ist, weil ich da einfach sogar die Storyboards am Set, da lachen meine Crews ganz oft drüber, man streicht ja dann so mit einem roten Marker durch, ne? Und wenn dann jemand das mit einem anderen Marker durchstreicht, dann gehe ich hin und korrigiere das. Und das kommt natürlich auch, ist so ein bestimmtes Freakdom, ne? Das dazu führt, dass man Dinge sehr, sehr genau machen will.
Und Sebastian, auf Bärbels Frage eben, ne, dieses, was ist deine Maxime, ne, sehr pathetisch, aber eben sozusagen, was treibt dich da an, was ist hier wichtig? So eben gesagt, einerseits Storytelling, die großen Emotionen oder eben the lack of it. Jetzt ist es ja so, gerade in unserer Welt, in der Werbung, muss alles immer schneller, immer kürzer funktionieren auf den digitalen Plattformen. Steht das sozusagen in Konkurrenz zu deinem Ansatz? Oder merkst du, also haderst du damit? Wird es immer schwieriger, Storytelling und Emotionen zu betreiben mit Blick auf die Kanäle und die Notwendigkeiten?
Bestimmt. Das ist natürlich, der Markt ändert sich enorm in den letzten Jahren und er ist natürlich viel heterogener, kleinteiliger, vielseitiger dadurch auch. Und diese großen Filme, die ich ja oft, habe ich ja 2-3 Minuten Werbespots gedreht, 4 Minuten Werbespots, 1 Minuten Werbespots, die sind, da irgendwann mal hört es dann auf in 20 Sekunden. Da muss man schon sehr, sehr gezielt ein Skript schreiben, um in dieser kurzen Zeit jemanden berühren zu können. Mhm. Und die Skripte sind dann oft von den Agenturen, das meine ich gar nicht als Kritik, ich verstehe das auch gar nicht so geschrieben. Also ich habe selten ein Skript in der Hand, das eigentlich in 30 Sekunden wirklich funktioniert. Also wenn du hast Volkswagen Kinder erlebt, das war, glaube ich, mein dritter Werbespot, damals mit einem tollen, kreativen Wolfgang Schneider, weil später dann irgendwann mal Geschäftsführer bei BBDO, glaube ich, und so weiter. Das war so eins der wenigen Skripte, die 2 Zeilen hatte. 2 Kinder summen auf der Treppe und das eigentlich in 30 Sekunden funktioniert. Mhm. Ansonsten, glaube ich, verstehen viele Leute nicht, dass wenn du eine halbe Seite ins Skript schreibst, dann kann das eigentlich unterdestilliert. Das war nur ein Anruf, Entschuldigung, dann kann man das in 30 Sekunden runter destilliert nicht mehr wirklich erzählen. Mhm. Ich ist aber Teil meines Jobs ganz oft, egal welches Konzept kommt, Agenturen und Kunden zu helfen, einen Geschichtsfaden da reinzubauen, auch in Vignettenfilme. Ich sehe ganz oft Vignettenfilme, einfach nur Bilder aneinander rein, A, B, C, D, E, und dann irgendwann mal nach 30 oder 60 Sekunden ist Schluss, entweder weil das Budget ausgegangen ist oder weil einem keine Vignette mehr eingefallen ist. Und das ist natürlich, kann man visuell spannend machen, aber das ist natürlich kein guter Film, also nicht für mich. Und auch da, in einem Vignettenfilm, kann man eben auch mit dem Craft, und da ist es spannend, weil deine Frage war ja auch dahin, für einen Spielfilm, ist im Prinzip das, was man in einem Spielfilm macht, eine dramatische Struktur aufbauen, einen narrativen Bogen, ganz einfache Fragen, was ist mein Held? Was ist sein Need? Welche Obstacles stellen sich in den Weg, die er dann im ersten Akt, habe ich die Prämisse, im zweiten Akt kämpft er gegen die Obstacles und im dritten Akt hat er die Katharsis. Und wie bringe ich diesen narrativen Bogen auch in einen Vignettenfilm rein oder für jede Geschichte, die erzählt wird, nicht nur als Regisseur, weil ich gerade Bock drauf habe oder weil ich das geil finde oder cool finde, sondern wie finde ich diesen gemeinsamen Touchdown, nenne ich das, zwischen Kommunikation der Marke, der Satz, die Botschaft, aber eben auch narrativ emotional, dass diese beiden im Konzert gemeinsam einen Touchdown finden, so dass am Ende die Botschaft nicht einfach nur kommt, weil sie kommt, sondern verbunden mit einer Emotion kommt. Das ist ja dann wirklich, das ist dann ein Regiehandwerk, was ich so ein bisschen verloren gehen sehe oder teilweise in der Werbung auch gar nicht stattfindet. Ich finde, dass Agenturen und Kunden, was manchmal ausreicht für die Werbung, ganz oft so ein bisschen nach, was ist hip oder nicht hip gehen oder so. Und dann wird irgendwas gemacht, was ich sehr austauschbar finde. Und vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung. Deswegen, das ist wie ein Big Lebowski, world, it's kind of your opinion, man. Heißt nicht, dass ich recht habe, aber ich bewundere immer Dinge, ob es jetzt 30 Sekunden, 60 Sekunden, 2 Minuten, 90 Minuten, ob sie in Pixar, in Dogma-Style, in Hollywood, in Zuhause, das sind Formate, das sind aber diese Kunst, das, was du kommunizierst in deiner Bilderwelt, gemeinsam am Ende zu einem wirklich gehaltvollen, eine Botschaft zu finden. Das ist dann für die Marke, die Kampagne, die Botschaft, aber für den Film auch zu einem Touchdown zu kommen, zu einem Ende, wo ich etwas fühle. Also wenn man jetzt Bertha Benz als Beispiel nimmt, finde ich wirklich schön, es ist das einzige Mal passiert in der Werbung, dass der Film gleichzeitig zweimal gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, würde ich euch empfehlen, euch das nachher anzuschauen. Der wurde damals in Amerika gedreht und wir haben den in Deutschland gedreht mit Anthony. Und warum auch immer wurde der in beiden Ländern freigegeben mit dem gleichen Konzept. Das war für den Frauentag und zwei Budgets, gleiche Wikipedia-Eintrag eigentlich als Konzept. Eine Frau fährt und hat eine Panne und dann repariert sie die. Und man muss sich den, und das sage ich wirklich nicht aus Eitelkeit, ich würde es genauso sagen, wenn ich nicht Regie gemacht hätte. Aber das ist ein Schulungsbeispiel, wie man, finde ich, Regie anwendet, um eine Geschichte zu erzählen. Weil wenn ich die amerikanische Version sehe, ist das ein völlig, völlig anderen Film als dem, was wir gemacht haben. Allein schon bei der Entscheidung, die wir dann irgendwann mal getroffen haben mit der Agentur zusammen, dass für mich der Hauptdarsteller nicht die Frau war, sondern das kleine Mädchen. Falls ihr den Film präsent habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und das ist eine Entscheidung und die hat immer zur Wurzel der Gedanke als Regisseur und dann liest man ein Skript und für mich ausschlaggebend ist, fühle ich was dabei? Kann ich da was projizieren, wo ich am Ende auch zu einer Katharsis komme?
Jetzt würde mich mal interessieren, welcher Film hat denn mehr Preise gewonnen? Die deutsche Version oder die amerikanische?
Ja, ganz klar die deutsche. Die deutsche Version hat aus Deutschland heraus nach einer Woche 10 Millionen YouTube-Klicks gehabt, hat 4 Löwen in Cannes gewonnen. Und ich glaube, die amerikanische Version, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich das so sage, aber hat keiner mitgekriegt. Weil die halt einfach, guckt euch das an, einfach nur das erzählt hat wie so eine Reenactment-Doku. Und wir haben versucht, daraus eine Geschichte zu erzählen, sie dramatisch zu machen. Na, das heißt, ich habe einen Plotpoint vorne gleich gesetzt, wo das kleine Mädchen schreit, a witch is coming. Na, das ist Dramatik. Dann hat die Heldin Obstacles. Wie kommt sie dahin? Wo ist der Pharmazist? All diese Dinge sind ganz klare Storytelling, die aber reingesetzt werden im Dienste einer Endbotschaft. Und weil die Endbotschaft da ein feministischer Gedanke war, dass etwas hängen bleibt, ist dann für mich relativ früh in der Entstehung der Geschichte die Entscheidung da gewesen, mich interessiert das kleine Mädchen. Mich interessiert das, was Bertha Benz hinterlässt. Und das möchte ich sehen, indem ich einen nicht wie in einem amerikanischen Spot, siehst du einfach mal ein Kind kurz. Nee, bei uns ist das Kind am Anfang. Sie ist erstmal auf der anderen Seite. Sie schreit, a witch is coming. Sie bringt Unordnung in das Dorf. Sie beobachtet aber, was die andere Frau tut. In der Mitte, Turning Point, all is lost, kennt man, wenn man Filme macht, hilft sie ja sogar, den Pharmazisten zu finden in der Kneipe. Das heißt, die wechselt das Team sozusagen. Und am Ende steht sie da und das letzte Bild gehört ihr. Das letzte Bild gehört nicht Bertha Benz, wie sie mit dem Auto wegfährt. Das letzte Bild gehört das Close-up von ihr mit der emotionalen Katharsis. Was bleibt übrig von dem, was diese Frau gemacht hat? Hoffentlich dieses kleine Mädchen, das eine andere Frauenrolle gesehen hat.
Du hast das ja ebenso schön anhand dieser narrativen Strukturen irgendwie auch nochmal so durchlebt mit uns. Wenn du jetzt mal so auf die letzten 2 Jahre guckst, gibt es Commercials, die dich wirklich beeindruckt berührt haben, wo du sagst, da ist diese narrative Struktur in Perfektion, so soll es sein?
Ich bin da leider kein guter Ansprechpartner, weil ich so ein bisschen viel zu tun habe und so ein Nerd bin. Ich gucke nicht viel Werbung. Das hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun. Da wird draußen großartige Arbeit geleistet. Aber ich bin nie jemand gewesen, der sich Werbespots anschaut. Sogar ganz lustig. Obwohl ich weiß, dass da sensationelle Dinge gemacht werden. Ich werde dann immer von meinen Partnern oder vom Prozent, was hast du das gesehen? Wieso sagen, nee, was meinst du? Und dadurch kann ich jetzt nicht berichten von irgendwelchen Arbeiten. Ich kann immer nur sagen, von dem, was ich mache, wo ich weiß, da ist es mal mehr, mal weniger gelungen. Man kommt ja mit diesem Credo, was ich jetzt versuche zu artikulieren, einfach mal rein in das Projekt, versucht das in Teamarbeit mit allen wie ihr wisst, und ihr wisst es ja auch, Schwierigkeiten, die da sind, ob jetzt budgetär oder kreativ und so weiter, das irgendwie zu einem Touchdown zu bringen. Und das glückt ja nicht immer. Das glückt manchmal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, wenn man sich so richtig den Arsch aufreißt und nicht aufgibt, dann wird's nie schlecht.
Mhm. Aber ich finde es total interessant, was du sagst, weil mit Blick auf Agenturen ist es ja schon so. Ich weiß nicht, Bärbel, wie du das wahrnimmst, aber alle Kreativen, mit denen man spricht, alle Nicht-Kreativen in Agenturen, also alle verfolgen die Cases, gucken, ne, ja. was ist gerade auch ein Stück weit Trend. Ne? Du hast eben gesagt, oh, dieses Trend hinterherlaufen ist eigentlich blöd, aber das finde ich super interessant, dass du das eben nicht als Inspirationsquelle nutzt, sondern deinem Stil da so treu bleibst.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt auch fragen. Das liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, dass ich mich frage, wenn du dir so gar nichts anguckst, was sonst so an Werbung auf der Welt passiert, wo bekommst du denn dann deine Inspiration her und wie kannst du garantieren, dass du nicht irgendwas kopierst?
Ja, weil also Werbung ist ja eigentlich auch, ich versuche jetzt nicht ganz zu negativ zu sein, aber eigentlich keine Inspirationsquelle. Werbung ist ja ganz oft ein Erguss aus Inspirationsquellen, ein Neuzusammensetzen anderer Inspirationsquellen. Ne? Also da wird ja sehr viel, manchmal auch sehr gut kopiert. Und deswegen ist, wenn man sich Spielfilme anschaut, wenn man Kunst konsumiert, ob das jetzt von Malerei bis Videokunst ist, da gibt's ja Bücher, also ich will jetzt nicht wie so ein alttestamentarischer Papst kriegen, aber da gibt's ja, brauche ich euch nicht erklären, Tausende von Inspirationen, können auch das Leben selbst oder Fotografen alleine schon, wenn ich mir, ich hab hier, ich weiß nicht, ob das 800 Fotografenbücher da sind, bis heute, mittlerweile gucke ich mir das digital an, sind die, was Bildkomposition, Licht betrifft, Looks auch betrifft, sind das viel, viel spannende Inspirationen, können Spielfilme sowieso. Deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt sich Werbung anschauen muss, um inspiriert zu sein. Aber vielleicht mache ich da auch was falsch. Ich habe einfach keine Zeit, das zu konsumieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber sehr großen Respekt drauf und manchmal werde ich darauf hingewiesen von Leuten, die mir sagen, hast du das gesehen? Dann sage ich nein, dann gucke ich mir an und denke mir, wow, geil. Es ist, sag mal so, der Ertrag ist mir zu gering. Ich glaube, wenn man sich richtig damit auseinandersetzt, dann findet man auch in der Werbung bestimmt unfassbar inspirierende Arbeiten. Manchmal sehe ich auch ganz tolle Arbeit und dann ist es auch vielleicht inspirierend. Aber ich finde, wie so ein Trüffelschwein, da die Zeit dafür zu haben, um da den Ertrag der wenigen Trüffel rauszuholen, da finde ich, ist es zu viel Mainstream in der Werbung und zu viel Primana-Performance, also kopiert oder Epigonen und so weiter. Da gehe ich lieber direkt an die Quelle.
Nach was für Kriterien wählst du denn eigentlich aus, was für einen Film du denn machen willst? Hat sich das verändert auch im Laufe der Jahre?
Ja, weil sich die Werbeszene global sehr verändert hat. Also am Anfang versucht man natürlich als Regisseur auch aus Eitelkeit heraus die schönsten Sachen zu machen, um seinen Craft zu finden. Man wird ja dann sowieso immer lustigerweise in so Päckchen verpackt. Also man wird von außen als der oder der gesehen. Also am Anfang kriegst du gar keinen Spot und dann rennst du rum und keiner traut dir was zu. Da ist man auch selbst so naiv. Man glaubt, was man mehr kann, als man eigentlich kann. Man muss ja erstmal auch sehr viel lernen. Und dann habe ich damals VW Kinder, habt ihr angesprochen, gemacht. Dann war ich auf einmal der Schauspiel-Comedy-Regisseur und habe dann Polo GTI und lauter solche kleine Kampagnen. Hat man gesagt, wenn Sebastian, wenn es um Schauspiel geht, der kriegt dann Kinder-Opas oder was auch immer sehr gut hin. Aber es waren die kleinen Filme, da wollte ich größere Filme machen, dann habe ich dann eBay so einen Vignettenfilm gemacht, auf einmal war ich der Vignettenregisseur, aber ich war nicht genug nur für Auto. Ne? Und dann habe ich dann Auto gemacht, und dann war ich der Autoregisseur und mit Zombies und Ed Power war ich auf einmal der VFX und das Lustigste, um diese Geschichte auf einen lustigen Punkt zu bringen, sitze ich dann 10 Jahre später, habe eine riesengroße Rolle und spreche mit einem Rap in Los Angeles, der sagt, deine Filme sind immer so groß, wir brauchen kleine Schauspieler. Und ich so, jetzt geht's wieder von vorn los. Also was soll ich denn alles ständig zeigen, was ich kann? Muss ich jetzt einen Schwarz-Weiß-Film machen, um zu zeigen, dass ich Schwarz-Weiß kann? So, und deswegen bist du, um deine Frage zu beantworten, in deiner Auswahl erstmal nur ganz kreativ getrieben. Wie eine Agentur auch. Man will geile, schöne Filme machen. Man muss auch gucken, wo bin ich gut und wo kann ich mit Lust einen tollen Film machen? Was sich mittlerweile geändert hat, ist, dass wenn ich früher die meisten Filme ich will jetzt nicht die Zahlen nennen, was ist manchmal so, das sind wirklich hunderte von Anfragen im Jahr, die dann mal nur 100 sind oder 200 sind und so weiter, aber es sind sehr viele Anfragen, wenn du davon als Regisseur auch nicht viel machen willst, sondern nur 2, 3, 4, 5 Spots im Jahr maximal, dann musst du schon sehr genau aussuchen. Mittlerweile sehe ich aber viele Spots, die ich gar nicht aussuchen kann obwohl ich sie kreativ finde, weil aber die Budgetdiskrepanz enorm ist. War ja früher schon so, dass wir nie genug Geld hatten und dann konnte man das irgendwie hinkriegen. Also wenn man Bertha Benz als Beispiel nimmt, hat 800.000 Euro gehabt. Also wenn ich jemandem sage, wir haben 4 Minuten, der 1888 spielt, für 800, das ist ja ein Wahnsinn, der dazu gehört, das so zu produzieren. Und diese Diskrepanz war ja immer da, ob das jetzt ein 3 Millionen Board ist oder ein 500.000 Euro Board. Das Geld ist eigentlich nie genug da für das, was am besten im Film wäre. Aber die Diskrepanz ist mittlerweile so groß, dass ich wie so ein Lungenarzt mir das angucke und sage, der Patient ist tot, weil einfach das Geld nicht dafür da ist. Also um den, du siehst ein Board, habe ich jetzt gerade diesen Monat 2 richtig tolle Boards gehabt, die kreativ super sind, aber die lagen in der Diskrepanz bei über 1 Million über dem, was es eigentlich gebraucht hatte. Also sie hatten 1 Million und es braucht 2. Oder sie hatten 1,5 und das braucht, also ist immer sehr weit und das kriegst du nicht mehr gebacken. Also das kannst du auch nicht, wenn du sagst, ich mach das fast umsonst und die Stylistin fährt nicht mehr ans Set und wir wohnen in schlechten, und es ist damit nicht mehr zu retten, sondern es wird einfach nicht mehr ein guter Film. Und deswegen finde ich, ist momentan die Budgetdiskrepanz, und da können wir ja später dazu kommen, ist ja eigentlich auch der Grund, warum ich Lipstick gegründet habe. Weil ich glaube, dass Post-VFX-Kontrolle als Regisseur und eben auch AI dazu führen kann, dass wir uns kreativ wieder befreien.
Das ist genau die Rampe, Sebastian, du hast sie gerade gebaut eigentlich für den nächsten Bereich, auf den Bärbel und ich jetzt logischerweise auch hinaus wollen, weil ich habe es ja vorhin im Intro zu deiner Person und der Vorstellung schon gesagt, ne, mit Rhythm of Life für Vodafone hast du ja Ende 2024 den ersten wirklich vollständig generiert, also KI-generierten Werbespot für die Marke realisiert. War das eine Kosteneinsparung? Also um mal direkt mit dem Thema einzusteigen, wäre er, wenn er nicht KI, vollständig KI generiert gewesen wäre, inklusive Darsteller und Co., wäre ja. Er deutlich teurer gewesen?
Ja, doppelt so teuer, mindestens. Also man kann es nicht immer sagen, weil es hängt davon ab, was man veranstaltet und es wird auch immer günstiger. Wir würden jetzt zum Beispiel bei Lipstick den gleichen Spot 4 Monate später nicht nur besser machen, sondern auch noch günstiger machen. Der Spot hätte, ich will jetzt keine Zahlen nehmen, aber locker das Doppelte gekostet, wenn man ihn nicht in KI gedreht hätte. Mhm. Na, und das war für mich auch deswegen wichtig, den zu machen. Nicht, weil ich jetzt so heiß drauf war, einen neuen Vignettenfilm zu machen, sondern die visionäre Offenheit des Kunden. Das kam ja aus London, das Board. Da sitzt ja ein Chief Marketing Officer, die Anne Stilling, die ich schon lange kenne und die auch wahnsinnig toll ist und die auch den Mut hatte zu sagen, wir sind eine Technologiemarke, wir wollen auch gucken, wie geht das, ne? Können wir das? Und da ist auch eine Vertrauensbasis gewesen, weil wir schon so lange zusammenarbeiten, dass sie mich gefragt hat, könnt ihr das? Und dann bin ich schon erstmal in mein kleines Technologielabor gegangen und habe mich mit 3 Leuten hingesetzt und wir haben uns angeschaut und haben getestet und sind zu 5 verschiedenen Entscheidungen gekommen innerhalb von 3 Tagen. Nein, wir können nicht, ja, wir können. Und dann haben wir es halt gemacht und einfach deswegen, weil ich sehen wollte, geht das. Und ich finde es auch so lustig im Nachhinein, dass man dann, das ist auch so ein typisches Ding für die Szene, dann gibt es dann Leute, die sagen, ach, das ist aber das eine Bild oder das andere Bild oder also das, ich bin ja in Amerika bei Reset und das hat sich dann auch David Fincher angeschaut, der da die Company besitzt, wo ich vertreten bin. Und er sagt auch so, ja, aber ich spüre schon noch, dass das nicht Menschen sind. Und sage ich, ja, aber es ist die Kindergartenzeiten und ich habe jetzt einfach mal die Muskeln geflext der Technologie, um zu gucken, was geht. Und mittlerweile sitze ich ja, was keiner so richtig weiß, in unserem Testlabor und wir existieren gerade Dialog schon in der AI. Und das heißt nicht, dass man dann irgendwann mal einen besseren Dialog macht in echt, aber ich kann euch jetzt in diesem Podcast nicht Ergebnisse zeigen, aber das ist also das, was ich für Vodafone oder wir für Vodafone im Oktober gemacht haben, das ist ja schon wieder 10 Jahre her.
Du stürzt dich voll rein in dieses AI-Thema als Regisseur, aber vorhin hast du uns noch so voller Leidenschaft erzählt, dass du gerne große Geschichten erzählst und so und dass du aus einer Schauspielfamilie kommst und findest du dieses totaler Hype-Thema KI nicht so ein bisschen Verrat an deinem eigenen Handwerk auch?
Nein, weil mache ich jetzt ja nicht nur AI, also von den 8, 9 Projekten, die wir gerade auf dem Tisch sind, glaube ich, ist 6 sind ganz reine Regie, die ich mache. Das finde ich auch manchmal lustig. Ich treffe da Leute, die sagen, machst du jetzt nur AI? Sag ich, nein, ich bin immer noch der gleiche Regisseur. Ich will am liebsten am Set sein. Ich möchte am liebsten einfach nur tolle Filme machen. Ich halte es aber für anmaßend oder schlichtweg doof, wenn es so ein kraftvolles Tool gibt auf dem Markt, ein neues Tool. Und ich halte das nicht für ein VFX-Tool. Eigentlich ist es ein VFX-Tool. Eigentlich müsste man als Produktion, als Agentur, als Regisseur sagen, jetzt statt Rotoscoping gibt's jetzt AI. Und das überlassen wir mal den VFX-Studios, um das anzubieten. Und das ist auch wieder, da kommen wir in Strategie, warum ich überhaupt Lipstick trotz Anorak gegründet habe, weil ich glaube, dass ein neues Modell von Produktionsfirma, also Lipstick ist ja, wir kommen ja jetzt in 4 Wochen raus mit einem Launch, wo wir Top-Regisseure haben, noch bessere als ich, die Top-AI-Artisten der Welt und VFX CGI in einem haben, also eine One-House-Studio-Solution, sage ich jetzt mal, und zwar nicht einfach, weil ich jetzt irgendwas auf dem Markt anbieten will, was Kunden bedient, sondern weil ich glaube, dass man VFX zur Regie ranholen muss. Wenn das ein Tool der Regisseure ist, in-house und nicht einfach nur VFX-Tool, dann kann man ganz gezielte, und ich habe mir das jetzt angeeignet, weil ich glaube, ich muss es auf Englisch sagen, from an educated position heraus, indem ich alle Pinsel beherrsche, kann ich die Entscheidung dann treffen, was ich damit mache. Das heißt, ich will jetzt nicht einfach nur AI-Spots machen. Es ist auch kein Verrat an mein Handwerk, an mein Craft, wenn ich das auch noch beherrsche. Und das ist das Tollste daran. Deswegen ist es kein Problem, AI, sondern es ist für Agenturen. Und jeder wird ein bisschen was damit machen. Agenturen eignen sich das ein bisschen an auf ein bestimmtes Niveau. Es ist ja, wie wir gesagt haben, so ein disparater Markt. Es gibt ja von kleinen Spots bis großen alles, was bedient werden kann und muss. Deswegen Agenturen werden es machen, VFX-Häuser machen das, Produktionsfirmen gucken sich das an. Aber ich glaube, wenn ein Studio das Craft der Regie mit dem Craft von VFX und der Craft von AI in-house in einem hat, kann ich jedes Board der Welt aus einer ganz entspannten Know-how-Position bewerten und sagen, und jetzt komme ich auf diese Diskrepanz, die ich angesprochen habe, ich habe gerade ein tolles Board, es hat nur 600.000 Euro Budget, hätte ich vielleicht vor 5 Jahren abgelehnt, obwohl es toll ist, weil ich gerade das nicht machen kann, weil ich ein 2 Millionen Budget aus Amerika habe, wo ich noch mehr spielen kann. Oder nein, dieses 500.000 Euro Board können wir jetzt drehen und es auch richtig toll machen. Und es sieht wie 1 Million aus, weil wir ganz gezielt wissen, wo kann AI helfen, wo kann es das Ding noch geiler machen. Es müssen nicht die volle AI-Spots sein. Ich glaube, Hybrid wird enorm in diesem Jahr oder spätestens im Jahr, wann auch immer die Schafsherde oder alle mitrennen, die Pferdeherde, dass ein richtig, richtig tolles Tool ist. Und das ist kein Verrat. Das ist einfach auch für die Agenturen. Ich glaube, dass eine ganze Generation von Kreativen teilweise auch kleiner denken, weil sie natürlich die Budgetlimitierung im Kopf haben und gar nicht wissen, was da draußen los ist. Ich habe ja dir, Bärbe, so ein bisschen was gezeigt, glaube ich, in so einem IO-Frame. Wenn die Leute da draußen wirklich sehen wüssten, woran wir da basteln und was wir machen, und das sagt einer wie ich, der wirklich Natürlichkeit, Performance, und ich bin ja kein Pixar-Regisseur, ich bin richtig beeindruckt von dem, was möglich ist, als Extension zu dem, was wir sowieso können.
Sag mal, Sebastian, wirklich Interesse halber, weil die Agenturen sich ja auch dem Thema, ich sag mal, auf ganz unterschiedlichste Arten nähern. Ne? Ganz am Anfang hieß es, wir müssen für alles totale Experts einstellen. Ja, und dann war das der Prompt-Engineer. Heute sagen sie, ja, mein Gott, das sind die Kreativen, die das logischerweise sich drauf schaffen müssen. Ja. Hast du vorhin so liebevoll von deinen Oceans 11 gesprochen, die du schon eigentlich dein ganzes Leben mit dir sozusagen, die dich begleiten. Sind es jetzt Ocean 20 geworden durch die Veränderungen und die neuen benötigten Kompetenzen, oder sind das Oceans 11 mit neuen Tools?
Es sind auch neue Leute natürlich. Also wir haben jetzt, wir werden jetzt rauskommen in 4 Wochen. Da werden wir, momentan posten wir auf Instagram so jede Woche 2 unserer gesignten AI-Artisten weltweit. Das sind jetzt keine Prompt-Ingenieure, das sind wirklich AI-Artisten. Das sind entweder Leute, die Kameraleute waren oder Regisseure waren, oder das ist dann schon so, dass man mit denen fast schon ganze Spots machen kann oder in Kollaboration mit einem tollen Regisseur einen Hybrid-Spot machen kann. Mhm. Das ist dann schon, da hast du schon das richtig getroffen, das ist schon mittlerweile Oceans 50. Mhm. Aber ich kann jetzt nur sagen, von dem, woran ich glaube, und das ist auch nicht so, dass dann, ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube daran, dass man, und ich bin wirklich bis an die Grenze daran zu investieren, nicht nur Sweat Equity, sondern auch Geld und mit Investoren, weil ich glaube, dass man sich im Comfy UI Level, wahrscheinlich sagt ihr das was, nicht allen, das ist dann Closed Source, das ist dann Coding, ein Know-how in der Firma haben muss, wo man auch einen Workflow hat, den man besitzt als Company. Ich glaube nicht, dass das ein Agenturfeld ist. Ich glaube, Agenturen werden immer ein bisschen ihre Kreativität natürlich nutzen konnte. AI fließt ja überall rein. AI fließt in Adobe bei den Editern rein. AI fließt in den Workflow der Agenturen rein, fließt bei Post rein. Aber dieses wirkliche beherrschende Inszenierungskraft, da muss man, glaube ich, Technologen haben, das, was wir jetzt gerade machen, wo du alle 10 Closed Source, also ich nenne sie auch Apps manchmal despektierlich, was jeder nutzt, ein Midjourney und Runway und Kling und jetzt kommt Vio und dann kommt Sora. Und das sind ja teilweise, habe ich das mal genannt, unfairerweise fast schon wie so ein schlechter als IKEA-Möbelhersteller, der einfach nur weiße Bretter macht. Damit kannst du keine Designer-Möbel machen. Das heißt, du musst schon gucken, dass du in, also das sind dann auch teilweise Go-Karts, die da produziert werden. Die fahren auch mal nach links und nach rechts, aber wenn du Formel-1-Rennen fahren willst, und ich komme aus einem Bereich, wo die besten Spots über Kontrolle funktionieren. Du musst ja kontrollieren, das, was du da veranstaltest, so kreativ es auch ist, und einen Formel-1-Wagen haben, der ganz perfekt mit ABS und was auch immer da aus der Forschung rauskommt. Und dann kannst du natürlich ABS auch übertragen auf den normalen Wagen. Aber die Forschungsergebnisse kommen, indem du Formel-1-Rennen fährst. Mhm. Und das, was ich mit Lipstick versuche, ist, dass wir halt einfach die Technologie so gut wie möglich beherrschen über das Tech-Engineering, also mit Coder, mit Programmern, mit 3Dler, mit Rigger, mit Leiter und so weiter. Und wenn du das beherrschst in ConfigUI, dann sind diese 10 Apps, die jeder nutzt, eine Extension eines Workflows, die du aber auch dann gezielt wieder nutzen kannst und sagen kannst, dafür nehmen wir Runway Act 1, dafür nehmen Pika den dritten Update, dafür nehmen jetzt Vio, weil das cineastischer ist, und alles ist aber infiltriert mit dem Workflow, den du in deiner einzelnen technologischen Kammer hast. Mhm. Und dadurch kannst du dann auch Kunden etwas anbieten, zum Beispiel Vodafone, vielleicht kann ich das damit, ist nicht gut gewesen von unserem Workflow. Wir waren da noch so jung und wussten noch nicht, wie man das kontrolliert, dass wir mit 15 Promptern in der Welt gearbeitet haben und der eine macht was in Midjourney, der andere macht was in Kling, der andere macht was wir. Damit hast du ja keine Kontrolle. Die Kontrolle ist dann darüber funktioniert, dass ich wurde dann nachts im Krankenwagen abgeholt hier. Meine Freundin hat den Krankenwagen gerufen, weil ich Vertigo hatte, weil ich typisch für mich auch nur anders das Biest kontrollieren konnte, indem ich von morgens bis abends 6 Stunden am Computer stand und mit jedem dieser Leute das versucht habe zu kontrollieren, was da passiert, um es dann in die VFX-Farm rüber zu übertragen und dann die Reparaturen zu machen. Das ist ja kein kreatives Businessmodell, sondern indem du einfach nur mit irgendwelchen Promptern arbeitest. Das kann funktionieren. Es gibt ja sogar Kunden, die jetzt mittlerweile ihre Messevideos in AI machen. Es gibt Agenturen, die haben tolle Kreativen und das passt ja auch, dass man bestimmte Dinge schon selbst in AI macht. Aber diese High-Performance-Level-Werbung von Mittel- bis High-End, die kannst du nur machen, wenn du als Agentur jetzt dir ein AI-Hub mit 10 Angestellten machst, das ist das, was wir hier machen.
Aber so nach richtig viel Spaß klingt das ja irgendwie nicht, wenn du als Regisseur die Hauptaufgabe hast, ganz viele Prompt-Artists und Visual-Effect-Artists zu kontrollieren. Was ist denn dann noch dein Job eigentlich?
Ja, das war ja das ist ja das, was wir jetzt bei Vodafone war. Aber das ist ja das, was ich nach Vodafone gesagt habe, okay, und jetzt ändern wir das. Weil ich weiß nicht, ob ich es in einem Podcast bebildern kann, aber ich habe das mal in der Türkei gesagt, bei dieser Konferenz hat mich auch der Host gefragt, wofür braucht es denn einen Regisseur? Da habe ich gesagt, ja, stell dir mal vor, du hast eine Orchestra wie die Berlin Philharmonic mit 85 Instrumentisten, also Leuten, aber die sind 6 Jahre alt, die beherrschen das Instrument, aber die kennen auch nicht mal Bach. Das passiert ja schon, wenn du mit AI-Artisten zusammenarbeitest. Das ist ja, wie haben wir denn performt bis jetzt? Ich gehe ans Set, das ist ja nicht nur Sebastian Strasser, der den geilen Film macht, sondern die Head of Departments, meine Ocean's 11. Das ist ja dann ein DOP. Wenn ich meinem DP auf dem Niveau, auf dem wir arbeiten, sage, die Handkamera ist mir ein bisschen zu verwackelt, ich möchte zwar wie Robbie Müller, und dann weiß er gleich, wer Robbie Müller ist. Und der kann auch unterscheiden zwischen Robbie Müller bei Breaking of Waves, war eine softe Handkamera, Robbie Müller bei Die Idioten, war eine andere Handkamera. Dann, oder wenn die verstehen ja diese Head of Departments, der Production Designer, der Stylist, der Kameramann, jede Referenz ist mit Top-Piloten, kriegt man das unter Kontrolle am Set. Und jetzt, wenn das zerfällt und du mit AI-Artisten sprichst, wo du dann sagst, eine Camera Cruising wie bei Fellini und der versteht Fettuccini, dann hast du ein Problem. Und deswegen musst du es in-house haben, ein Technologiezentrum, wo du ins ConfigUI eingehst, das kann ich jetzt nicht erklären, kann ich auch nicht zeigen, wo du den Charakter baust in AI, wo du das Setting baust, die Location in AI, wo du LoRAs hast, das sind diese Programme, wo die Location so aussieht oder so aussieht, wo du das Licht, die Komposition, alles in-house kontrollierst. Und dann hast du fast schon ein AI-Storyboard. Nicht wie früher gezeichnet, sondern schon perfekt gerendert in AI. Und wenn ich das jetzt rausgebe, dann kann ich es jetzt wiederum an 20 Artisten weltweit rausgeben, weil ich starte ja mit einem Ding, was unter Kontrolle ist. Ich als Regisseur habe das Casting entschieden, den Look, die Kamera, die Komposition, das Styling, alles hier in-house, in meinem Cockpit. Und das ist dann mein Cockpit, das ist auch der Cockpit der Regisseure, mit denen wir arbeiten. Ich bin dann der sage ich jetzt mal im deutschen Terminizium, der Michael Schumacher, der den Ferrari fährt. Aber dann kommen andere Piloten, können sich auch dann reinsetzen. Und mit dieser Kontrolle kannst du dann rausgehen und mit 1000 AIs Sachen machen, um sie dann wieder einzufangen und mit VFX und CGI zu einem kontrollierten Endergebnis zu führen. Das ist ein richtig komplizierter Workflow, aber es macht Spaß, Bärbel. Ja, weil ich merke, wie geil das werden kann.
Sag mal, glaubst du, Sebastian, dass es dadurch du hast ja vorhin angesprochen, dass es dich genervt hat, dass die dann gleich gesagt haben, ja gut, aber die eine Person, die Darstellerin, da sieht man jetzt schon noch, dass es AI ist und so. Kann es sein, dass es zu perfekt wird, das Ergebnis nachher? Also, dass eben genau die Menschlichkeit, die Kante nachher uns abhanden kommt? Oder sagst du, das ist letztlich das Handwerk des Regisseurs, Stichwort Emotionalität, narrative Strukturen, das muss ich auflösen, das ist immer noch sozusagen der Kern meines Crafts? Ist das heilbar?
Das ist eine sehr gute Frage, wirklich eine sehr gute Frage, weil da muss man ganz klar trennen. Ich glaube, und es ist nur mein Glaube, das ist ein völlig anderer Weg und dadurch auch nicht vergleichbar und auch im Endprodukt vielleicht nie so gut für bestimmte Dinge. Ich glaube auch nicht, dass wir in 10 Jahren, in 20 Jahren diesen AI-Film machen, der mich so berührt. Das ist, man muss es wirklich so sehen, wie der Unterschied zwischen Pixar und normalen Filmen. Das sind ja auch tolle Performances, die man da drin sieht. Ich war auch schon mit meiner Tochter oder meinem Sohn im Kino und habe Tränen gehabt in den Augen. Aber das ist natürlich fake und das ist klassische, klischeehafte Performances. In dem Bereich kriegt man das in der AI auch sehr, sehr gut hin. Aber das, was man am Set hat für einen Spielfilm oder für einen bestimmten Werbespot, diese Zusammenarbeit am Set zwischen Schauspieler und Regisseur, die Improvisation, die dazu gehört, der Kameramann kommt dazu, dieses Teamwork der echten Menschen, das glaube ich nicht, und ich bin wirklich sehr weit mit meinem AI-Know-how, dass das jemals von der AI eingeholt wird. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es gibt nur 80% der Werbung, die würde jetzt schon von AI aufgefressen. Also was, wenn ich jetzt den Fernseher einschalte und wir gucken uns an, was da läuft.
Ja, gut, ja. Aber das ist ja auch wirklich, dass die ganzen Menschen sich langweilen.
Ne? Aber es wird die ganze Zeit produziert. Ja, nicht, dass mich das berührt oder dass da die Schauspielperformance sehr gut ist. Das ist ein Zirkus, der da stattfindet. Das kann die AI besser, wenn es ein guter Regisseur macht. Aber deswegen sage ich ja, es geht ja nicht darum, dass die AI das, was wir ganz toll mit Inszenierung können, ersetzt. Mhm. Es geht nur darum, dass ich zum Beispiel aber jetzt entscheiden kann und sagen kann, Bärbel hat jetzt ein rotes Kostüm hier und ich mache ein Close-up von Bärbel, ich drehe sie in echt vor Greenscreen, aber dann, wenn ich der Totale von ihr mache und sie geht durch die Bibliothek von Alexandria, und die Bibliothek von Alexander ist unter Wasser oder sie läuft wie in Vanilla Sky, wie Tom Cruise über den leeren Times Square, dann kann ich das denken und ich kann das auch richtig schön echt denken, weil ich jetzt nicht den Times Square sperren muss, was utopisch ist, sondern ich könnte dir jetzt, leider könnte ich dir nicht zeigen, ich habe gerade letzte Woche den Times Square leer gerendert, ihn bewegt und er sieht sensationell aus und du kannst ihn haben mit Wet Down oder ohne Wet Down, du kannst das haben, willst, dass die Sonne 6.30 Uhr ist? Ja, in jedem Bild ist sie bei 6.30 Uhr, auch die nächsten 100 Jahre ist die Sonne bei 6.30 Uhr und sogar noch besser als in der Realität, wenn die in echt beim Times Square da untergeht, links, kann ich sagen, nee, sie geht da in der Straßenschlucht unter. Es ist ein unfassbares Tool, um bestimmte Dinge zu machen und zwar jetzt nicht die Closer-Performance unbedingt und so weiter, den perfekten Dialog, ne, sondern eine Extension, die uns die Möglichkeit gibt, unfassbar Dinge zu machen, diese Dinge auch so real zu inszenieren, dass du nicht mehr den Unterschied siehst. Wir sind gerade in der Bereitung von zwei Hybrid-Spots. Ich wette es, du und ihr seid Profis, ihr beide, werdet mir nicht sagen können nachher, was ist er und was ist echt.
Du hast es eben so schön gesagt, ne? Du kannst ja jetzt plötzlich dir Szenen überlegen, wie du das mit Bärbel, Alexandria und so weiter, irgendwie gesagt hast, unter Wasser, nicht unter Wasser, alles Mögliche. Das heißt, man kann ja plötzlich viele Fantasien, die man vielleicht im Kopf hatte, bildhaft inszenieren.
Ja.
Führt es möglicherweise auch zu einer Veränderung des Stils von Commercials, weil sie immer fantastischer werden, dadurch, dass man plötzlich all diese verrückten Sachen machen kann, die man vorher realistisch nicht hätte machen können?
Ja, das wissen wir drei, glaube ich, nicht. Das muss man sehen, wie man es nutzt. Ne? Aber es ist ja wirklich ein Werkzeug. Es ist eben auch diese, manchmal ist diese grundsätzliche Frage, auch diese Angst, die ich da immer wieder spüre über AI, dass ich habe schon einmal gesagt, das ist halt wie ein Hammer. Hau dir damit auf den Schädel, wenn du Lust hast, oder bau ein Haus. Es bleibt dir überlassen. Und genauso ist es auch im High-End-Bereich. Du musst ja nicht nur Fantasiewelten damit umsetzen. Du kannst ja auch sogar echte Welten damit umsetzen. Es ist am Ende des Tages ein verlängerter Arm, und ich würde es mir wünschen, dass alle ein bisschen davon Ahnung haben. Vielleicht müssen sie sich nicht selbst exerzieren, kommt lieber zu Lipstick, wir können das besser. Aber wenn ihr Ahnung davon habt und anfangt, der Sache zu vertrauen, ja, dann hoffentlich ist es ein Kreativ-Exploder. Wenn ich das so banal ausdrücken kann, damit wir endlich wieder anfangen, frei zu denken und große Sachen zu schaffen für die, aufgrund der Wirtschaftskrise, aufgrund der Situation und so weiter, geringeren Budgets. Wir sind nicht mehr 1985, da habe ich selbst noch nicht gearbeitet, ne? Oder nicht mehr 1990, auch nicht mehr 2003. Also lustigerweise kann ich euch, ich nenne die Marken jetzt nicht, aber ich habe ja mit vielen Marken über Jahre gearbeitet, und Marken, die früher Budgets von 2,5 hatten, haben jetzt Budgets von 600.000. Ist einfach so. Kann man jetzt in der Ecke sitzen und weinen und sagen, die Welt ist böse, alle sind scheiße. Oder man sagt, komm, lass uns jetzt mit dem neuen Werkzeug, das wir haben, ich weiß auch nicht, wir haben ja nie über Rotoscoping gedreht, ne? Also geredet so viel. Dann gab es Rotoscoping, und da konnten wir natürlich jetzt Dinge machen im Greenscreen-Studio, wo du nicht mehr nach Namibien fliegen musstest dafür. Und so ist eigentlich auch AI. Es ist ein viel geileres Rotoscoping, und man kann auf einmal Dinge machen, und deswegen welcome, Dankeschön, und vielleicht kann man jetzt auch für unter den Millionen richtig geile Filme drehen, vielleicht sogar auch für 300.000.
Gut, am Ende braucht es aber die Ideen, die in den Köpfen der Menschen entstehen.
Richtig, richtig. Und,
ja,
also. Ja, Bärbel, du bringst es auf den Punkt, weil am Ende des Tages ist Werkzeuge formen, das ist, ja. Do you have something to say?
Ja.
So, what it boils down to. Am Ende des Tages ist es immer so, hast du im Spielfilmbereich auch, hast du was zu erzählen? Du machst den Film so oder so oder so, ist eigentlich egal. Hast du was zu sagen? Hast du eine Botschaft? Hast du eine Emotion? Hast du etwas Spannendes zu erzählen? Und dann musst du gucken, mit welchen Werkzeugen du das am besten erzählst. Aber um diese Entscheidung zu treffen, musst du sie alle beherrschen und keine davon stigmatisieren.
Das Werkzeug ist nochmal ein tolles Stichwort, finde ich, weil du hast eben so am Rande touchiert, Runway, Sora. Es war ja sozusagen, als gerade Sora sozusagen das eigene, wie soll ich sagen, Video launcht, um zu zeigen, worin die Möglichkeiten liegen, war ja dann, ne, und dann hatte man keinen Zugang, dann hatte man länger keinen Zugang, keiner konnte es ausprobieren, alle haben dann gesagt, ja gut, das haben die mal so hingestellt, um zu zeigen, was irgendwann sein kann. Jetzt hast du die Dinge angewendet für den Film. Was würdest du denn sagen, was ist, gibt es ein Tool, was gerade in dem Bereich sehr weit vorne ist, dem du am meisten zutraust?
Vio, das neue Google. Also die meisten Leute, ich habe selbst noch nicht, ich prompt doch nicht, ehrlich gesagt, viel, ich ziehe mir das immer wieder rein, um was zu verstehen davon, aber das will ich auch gar nicht machen. Ich bin auch nie, weder ein Special Effect Freak, noch bin ich ein Computer-Nerd. Ich trinke auch nicht nachts 3 Red Bull und mache irgendwas am Computer. Ich setze mich da wieder noch mit den menschlichen Sachen eher auseinander, aber das, was ich von meinen Technologen und auch von den vielen Artisten habe, die ich weiß, die sind alle, ich habe schon Flame Operator gehabt, mit denen ich 15 Jahre zusammenarbeite, die High-End bei den größten Studios, die größten Hollywood-Filme machen. Und die haben mich angerufen und haben gefragt, Sebastian, bin ich jetzt arbeitslos? Ich habe gerade Vio ausprobiert. Und ich sage, nein, bist du nicht, sondern dein Know-how als Flamer oder Nuker kombiniert mit dem, was Vio dir bringt. Das ist genau das, was wir brauchen. Das zählt sogar für einen Storyboard-Artist. Da gab es so ein süßer, es war nicht ein Podcast, ich glaube, es war ein Blog und so weiter, da hat mich jemand, den Ted Lasso, ich glaube, der Pauli war es, der Producer, der Stefan, nannte mich den Ted Lasso der AI-Werbung, weil dieser Coach da versucht, die Mannschaft zu trainieren. Ne? Mir wurde das gezeigt, und dann habe ich die Kommentare und gelesen, da war so ein Storyboard-Artist, der schrieb, mein Gott, ich bin gerade auf einer Segeltour, ich hoffe, wenn ich zurückkomme, ist AI weg. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, ihm sogar zu antworten und sagt, lieber Storyboard-Artist, leider, und ich meine das nur, weil ich Empathie habe für dich, geh ruhig weiter segeln, aber wenn du zurückkommst, ist eher dein Job weg als die AI. Mhm. Sprich wiederum, wenn du aber ein toller Storyboard-Artist bist, der Bildkomposition, Erzählung, also nicht nur zeichnet, sondern auch was drauf hat. Ich kenne solche Storyboard-Artists, die wirklich auch Sparringspartner sind, wenn der Regisseur, und komm dann zurück, mach eine AI-Schulung, weil du bist genau derjenige, der für die Storyboards dann gebraucht wird, der das alte Wissen mit der Maschine lernt. Also bitte, ich kann nur an alle beten, der eine haben es schwieriger, der andere haben es leichter, aber umarmen, anschauen, wirklich gucken, und die große ethische, moralische Debatte, was das bedeutet, ist nochmal eine ganz, ganz andere, weil was hat das Internet gebracht? Ist auch nicht nur gut und schlecht, ist natürlich auch ein Werkzeug und es gibt vieles Gutes und vieles Schlechtes. Hängt wirklich von uns ab, was wir damit machen. Und ich sehe eher das Positive, das kreative Potenzial mit tollen Agenturen, mit tollen Kunden, nochmal schön richtig neue, tolle Werbung zu machen. Und ich mache mir nicht so sehr Sorgen, ich habe nicht Angst davor, dass das, was ich weiß und kenne, verloren geht. Im Gegenteil, das, was ich weiß und gelernt habe mit AI, kann nochmal ziemlich geil werden.
Jetzt haben wir so viel über AI geredet. Dein nächstes Projekt, wird es mehr AI oder mehr klassisches Filmhandwerk? Was wird da überwiegen?
Ich nutze momentan, muss ich fast sagen, fast überall ein bisschen AI. Weil ich halt einfach weiß, was geht. Und dadurch auch bei dem kleinen, ich habe jetzt einen kleinen intimen Spot, der mich gerade sehr beschäftigt, den ich sehr, sehr mag, den pitchen wir erst gerade, kann ich gar nicht sagen, ob ich den mache oder nicht, aber der ist so schön menschlich und so sehr von dem Darsteller und von der Emotion abhängig, und den werde ich natürlich auch ganz gezielt inszenieren. Und trotzdem, weil ich weiß, was in der AI geht, habe ich jetzt nochmal 5 Bilder eingebaut, die mit dem Budget nie machbar werden, die dem Film aber nicht nur, weil sie groß und geil sind, sondern der Story so gezielt dienen. Und die machen wir in der AI. Und das ist dann vielleicht nur 20%, aber das macht den Film noch so viel mehr geiler als das kleine Budget, das der Film hat. Genauso gut habe ich großen Autospot, wo ich zum Beispiel, und das ist wirklich High-End-Research-Bereich, weil ich so viel Auto gedreht habe in meinem Leben, wo ich sage, ich weiß, was Kunden wollen, wenn es um die Auto-Performance geht und wie oft bestimmte Kunden im Middle-Close-Bereich diese Auto-Romancing haben wollen. Und dann sage ich, nein, das drehe ich nicht mehr am Set wie früher und mit Russian Arm und mit Wetter, Chaos und Bedingungen, sondern das drehen wir in der Hyperbole, in der Videostage. Und das, was Dune, was wir Hollywood früher überlassen haben, Timothée Chalamet hat auch die 6 Monate lang in der Wüste verbracht. Er war auch in der Wüste, aber er war auch sehr viel in einer Hyperbole-Stage, weil man die Hintergründe sicher gebaut hat in Dune. Und das war früher in der Werbung nicht so möglich, weil das war dann 3D, also Unreal Engine oder Blender, oder es war halt eben gedreht und reinprojiziert. Und mit der AI kannst du das jetzt machen und du kannst diese Technologie für Werbespots nutzen. Also sehr viel Hybrid-Werbe, würde ich sagen. Aber das liegt auch in unserem Profil, uns rufen auch Leute an, momentan, die sehr viel Hybrid auch wollen und auch ganze Markt, die sagen, können wir alles in AI machen.
Sebastian, vielleicht so, um nochmal den Bogen jetzt zum Schluss unserer gemeinsamen Folge auch nochmal zu schließen. Ne? Wir starteten ja auch so ein bisschen mit dem Blick, was kommt da draußen gerade, was interessiert dich? Du hast dich insofern geoutet, dass du gesagt hast, ich komme gar nicht dazu, andere Filme zu gucken. Und das fand ich total spannend, die Inspiration ist da draußen. Ja, also Werbefilme inspirieren mich nicht, deswegen verschwende ich meine Zeit auch nicht darauf, mir das anzugucken, wie so eine Art selbstbestätigende Echokammer. Das heißt, die Inspiration kommt von draußen und ist ja letztlich, also das, was wir tun, ist ja immer ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Wenn du dir jetzt so die Skripte anguckst, die bei dir landen, die Themen, für die du pitcht, merkst du da, gibt es gerade gesellschaftlich erfasst, ich sag mal, ein Trend in den Skripten, den du entdeckst, der sich so durch die letzten Monate zieht?
Leider nicht so sehr im Positiven, muss ich sagen. Ich finde, dass sehr viel Angst getrieben ist, dass es fast schon eine Chain of Angst ist und dadurch halt auch oft ein Content potenziell, auch wenn ich es nur als Skript sehe, bei rauskommt, der schneller verdampft als ein Wassertropfen auf dem Herd. Ne? Also da ist jetzt sehr, sehr wenig Substanz dabei. Aber ich glaube, dass wir uns auch in so einer Phase befinden, die sehr, sehr schwierig ist und wo ich kenne auch viele Kreative, die sehr extrem pushen für gute Sachen, auch in tollen Agenturen und auch viele andere tolle Regisseure und auch Produktionsfirmen. Und ich habe das Gefühl, dass sich gerade was wandelt. Das ist das Luftzeitalter. Das ist, ich will jetzt nicht astrologisch daherkommen, ist kein Astro-Podcast. Aber ich habe das Gefühl, dass eine tolle Wandlungszeit gerade stattfindet, die ich auch politisch und kulturell, ob es Gender und all die Dinge, die hat ja schon stattgefunden. Und da kämpft noch das alte Zeitalter mit solchen Trumps und wie sie alle heißen, will jetzt auch nicht politisch werden, aber da ist so ein Ringen in der Welt, in welche Richtung das geht. Und ich habe große Hoffnung, dass die jungen Kreativen ein bisschen das aufsaugen, das was passiert, technologisch oder auch wirtschaftlich, aber dann diese Stärke haben, das mit einer bestimmten Haltung und auch Kreativität und mit Selbstbewusstsein nach außen zu tragen und nicht aus der Angstkette raus, wie, was denkt mein Kunde, verliere ich meinen Job? Ich kriege da sehr viel davon mit, wo ich das Gefühl habe, wo ich mir denke, so manchmal mit Agenturen, wo ich sage, okay, ich übernehme den Bad Cop, weil wenn der Kunde mich nicht mehr bucht, dann habt ihr wenigstens noch den Kunden als Agentur, weil ich so eine bestimmte Weichgespültheit führe, die ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, das ändert sich gerade. Und vielleicht bin ich auch nicht der beste Thermometer, um das zu beurteilen, weil mein Reagenzglas zu klein ist, um jetzt eine ganze weltweite Situation zu beurteilen.
Ich finde es interessant, was Bärbe sagt.
Du bist aber grundsätzlich optimistisch, dass sich was zum Positiven ändert.
Ja, ja, ganz bestimmt. Ich sehe es an meinen Kindern, die sind ja jetzt mittlerweile 20, was die unglaubliche Dinge sagen. Mein Sohn macht unfassbare Kunst, meine Tochter auch. Das ist schon, die sind so viel weiter als wir. Also ich bin immer wieder schockiert über junge Leute, wo ich denke, wie ich damals war, da komme ich mir so richtig dämlich vor im Vergleich da, ne? Also zu dem Zeitpunkt, ne? Und da habe ich schon große Hoffnung, dass eben dieses Luftzeitalter, wenn ich es nochmal erwähne, zu einer richtig schönen positiven Wandlung führt und nochmal zu AI zu kommen, das kann auch sehr 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 positiv sein und wird nicht Leuten nur den Job wegnehmen. Der Kern bleibt das Humane und wie wir damit umgehen. Auch was die Copyrights betrifft, wenn ich als Lächter sagen würde, weil das ist etwas, was mir ganz oft begegnet, ist so eine Stigmatisierung von kopiert die AI oder nicht. Nein, wir haben ja uns geeinigt, das ist ein Werkzeug. Es hängt von dir ab, hast du was zu sagen oder nicht. Bist du ein Kopist, dann kopierst du damit. Bist du David Bowie, singst du die deutsche Nationalhymne und es wird zu einem David Bowie-Hit.
Perfekt, oder? Super Schlusswort. Lassen wir einfach genauso stehen. Tausend Dank, Sebastian. Und Bärbel, das hat großartigen Spaß gemacht mit dir als Co-Host. Das machen wir jetzt zum Standard, finde ich cool.
Das macht auch Spaß, so. Ne? Das ist dann eine Gesprächsrunde und man fühlt sich halt, als wäre man gar nicht in einem Podcast.
Und es war unser erstes Mal, vor allem, Kim.
Ja. Ich freue mich auf eure weiteren Folgen, die gucke ich mir jetzt alle an.
Sehr gut.
Oder hörst du
die? Oder hören, auch okay.
Ja.
Wenn du schon keine Werbefilme guckst, Sebastian, dann wenigstens den Podcast.
Auf langen Flügen nach Amerika oder so zum
Einsparen. Ja, ich schäme mich jetzt, dass ich das gesagt habe, aber es war die
Wahrheit. Das stimmt.
Ja, alles gut.
Okay.
Tausend Dank. Ja.